HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. Es war ein Treffen unter Freunden, unter Nachbarn sozusagen. Die beiden CDU-Ministerpräsidenten von Hessen und Bayern, Rhein und Söder, haben sich heute auf der Burg Alzenau knapp hinter der hessischen Grenze verabredet. Und natürlich ging es auch um das Thema Energie. Worum es noch so ging, haben beide Ministerpräsidenten in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Und unser Reporter Sebastian Jakob hat zugehört. Wie hat er die beiden Ministerpräsidenten erlebt?
Ja, das war in erster Linie ein Show, ein PR-Termin, kann man sagen. Da gab es schöne Bilder vor der Burg hier in Alzenau. Schöner Altbau, kann man sagen, mit Sonne im Hintergrund. Da sollte das freundschaftliche Verhältnis betont werden zwischen Boris Rhein und Ministerpräsident Markus Söder. Beide kennen sich noch aus Junge Union-Zeiten, waren da befreundet, haben zusammengearbeitet. Und genau diese Zusammenarbeit soll jetzt auch gestärkt werden, seitdem Boris Rhein Ministerpräsident von Hessen ist. Und konkret standen da im Fokus drei Säulen. Einmal das Verhältnis Bayern-Hessen, das soll noch ein bisschen stärker ausgebaut werden als damals unter Volker Bouffier. Die Energiekrise war Thema und vor allen Dingen auch Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger, Stichwort Energie.
Die Energiekrise, die ist also auch angesprochen worden. Haben sich die beiden Ministerpräsidenten da konkret auf etwas geeinigt?
Vor allem gab es Forderungen von beiden Seiten. Alle beide wollen, dass die drei noch am Netz liegenden AKWs länger laufen bleiben. Nicht nur zwei, wie es der Stresstest ergeben hat, sondern alle drei. Beide Ministerpräsidenten haben den Mittelstand betont, wie wichtig der sei auch für die Wirtschaft, für die Zukunft. Und sie haben gesagt, dass auch da die Energiezufuhr gewährleistet werden muss. Haben das Bäckerhandwerk als Beispiel genannt und sich da eben vor den Mittelstand gestellt. Eine Einigung, kann man sagen, war eine sogenannte Wasserstoffallianz. Da soll die Forschung vorantreiben. Im Moment ist es so, dass Baden-Württemberg und Bayern da eng zusammenarbeiten. Jetzt auch Hessen, die sollen in diese Allianz aufgenommen werden. Das war eine Einigung heute. Und man hat sich zusammengeschlossen, dass man bei dem Bund mehr Gehör findet, was Gaslieferungen betrifft. Da waren beide so ein bisschen mit Sorge, dass man ins Hintertreffen gehören könnte und haben eben gefordert, dass auch Hessen und Bayern da mehr Gehör kriegen bei der Gaslieferung vom Bund in Zukunft.
Im nächsten Jahr sind ja hier bei uns in Hessen und auch in Bayern Landtagswahlen. Haben die heute schon eine Rolle gespielt bei diesem Treffen?
Ja, das sei auch Thema gewesen, sagt mir Ministerpräsident Boris Rhein eben im kurzen Gespräch. Man wolle da schon Akzente setzen, so langsam mit Blick auf die Wahlen. Für mich persönlich wirkte es so ein bisschen wie eine Verbrüderung. Man hat da auch Baden-Württemberg oft betont. Da ist ja auch die CDU mit in Regierungsverantwortung. Also so ein Dreiklang Hessen, Bayern, Baden-Württemberg war so ein bisschen rauszuhören heute. Ich hatte das Gefühl, man möchte die Südhälfte ein bisschen stärken, möchte unter den eben Schwarz-Regierungsbeteiligungs-Bundesländern ein bisschen besser zusammenarbeiten, stärker auftreten. Und deswegen war nicht nur die Wasserstoffallianz so ein Thema, sondern auch dieser Dreiklang wie eine Art Paktgespür, würde ich es mal nennen. Und ja, Herr Rhein ist ja jetzt ungefähr 100 Tage im Amt, hat Volker Bouffier abgelöst und da hat Markus Söder aus Bayern ganz klar gesagt, er findet die Stimmung freundlicher mit Boris Rhein. Mit Bouffier sei es ein bisschen konstruktiver gewesen, da hat er sich vorsichtig geäußert und will, glaube ich, so ein bisschen Aufbruchstimmung jetzt symbolisieren. Alles in allem kann man sagen, es gab heute sehr viele schöne Bilder, wenig Konkretes, aber ein Zeichen, dass die hessisch-bayerischen Beziehungen weiter gestärkt werden sollen.
Sagt Sebastian Jakob im Gespräch mit hr-info-Moderator Werner Schliericke über das Treffen der beiden Ministerpräsidenten von Hessen und Bayern in Alzenau. Was ist da los im Kreis Limburg-Weilburg? 12 Brände in nur 6 Wochen. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Mittelhessen-Reporter Benny Müller hat die Einzelheiten.
Die Polizei geht aktuell davon aus, dass in den Gemeinden Mehrenberg und Mengerskirchen im Landkreis Limburg-Weilburg ein Brandstifter unterwegs ist. In der vergangenen Nacht hat es wieder gebrannt, sagt Christian Wiepen, Pressesprecher der Polizei.
Ungefähr gegen 21.30 Uhr hat jemand im Bereich Rückershausen in der Verlängerung zum Seeweg auf einer Wiese ungefähr 200 Strohballen und mehrere Paletten angezündet. Der Brand ist zum Glück von Zeugen bemerkt worden und konnte dann von der Feuerwehr rechtzeitig gelöscht werden.
Rund 100 Feuerwehrleute und THW sind in der Nacht im Einsatz, so die Polizei. Von kleinen Bränden bis zu Großeinsätzen ist bei der Serie alles dabei. Holzstapel im Wald, aber zum Beispiel auch das Sportlerheim in Mengerskirchen brennt. Hier wird vor einer Woche die Dachpappe angezündet, die Feuerwehr verhindert Schlimmeres. Glück im Unglück, sagt Christoph Eule, der Gemeindebrandinspektor von Mengerskirchen. Er beschreibt, wie seine Kollegen mit der Situation umgehen.
Die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden sind jetzt halt schon angespannter wie zuvor. Irgendwann nervt die Geschichte, weil man ja da auch dann ausgesaugt wird und sich dann gar nicht so auf die in Anführungszeichen richtigen Einsätze konzentrieren kann.
Die Brände entstehen meistens in den Abendstunden oder nachts und weisen ähnliche Muster auf. Auch deshalb hält es die Polizei für eher unwahrscheinlich, dass Kinder dahinter stecken. Der genaue Ermittlungsstand wird aus taktischen Gründen natürlich nicht veröffentlicht, sagt Christian Wiepen.
Allerdings gibt es einige Ansätze, soweit kann ich das sagen. Wir haben auch bei einigen Brandstellen Gegenstände gefunden, die für uns ja wichtige Spuren sind. Unter anderem bei dem Brand an dem Sportlerheim haben die Kollegen einen Benzinkanister gefunden. Ein besonderer Benzinkanister, weil der nämlich sehr alt ist, ein Baujahr von 1981.
Es handelt sich dabei um einen 10-Liter-Kanister in blassem Orange mit einer schwarzen Verschlusskappe. Und auf dem Kanister ist eine Art X mit Kreis in der Mitte zu sehen. Ein Bild hat die Polizei heute veröffentlicht und bittet um Hinweise. Außerdem haben die Gemeinden Mengerskirchen und Mehrenberg zusammen mit einer Firma aus der Gegend eine Belohnung in Höhe von 1.500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Tat führen. Christian Wiepen ist jedenfalls optimistisch, dass die Polizei am Ende erfolgreich sein wird.
Genau sagen kann man das nie, aber wir setzen auf jeden Fall alles dran, weil diese Feuer sind einfach viel zu gefährlich und das muss einfach aufhören.
Möglicherweise Brandstiftung bei den Bränden im Kreis Limburg-Weilburg, Benny Müller hat berichtet. Mit dem sogenannten Enkeltrick versuchen Betrüger schon seit Jahren Menschen, um ihr Geld zu bringen. Sie geben sich am Telefon als vermeintliche Verwandte aus und bitten um Geld. Seit einiger Zeit wird diese Masche auf die Spitze getrieben mit sogenannten Schockanrufen. Gaukeln die Anrufer eine Notsituation vor und setzen die Angerufenen dermaßen unter Druck, dass sie Angst bekommen. Die hessische Polizei warnt immer wieder davor. Eine Frau aus dem Kreis Offenbach hat so einen Betrugsversuch jetzt selbst erlebt. Tobias Lübben berichtet.
Ilse Gampfer ist 75 Jahre alt. Seit dem Tod ihres Mannes lebt sie allein in einem Hochhaus in Heusenstamm. Eines Mittags klingelt ihr Telefon.
Dann gehe ich dran und dann sagt jemand, weißt du, wer hier ist? Das war aber eine Frauenstimme. Und ich denke im Moment, hey, das hört sich an wie die Sigrid. Und ich sag, Sigrid, bist du's? Und sie sagt, ja.
Falle zugeschnappt. Genau so funktioniert die Betrugsmasche. Normalerweise. Nicht aber bei Ilse Gampfer. Ihre Freundin Sigrid war nämlich zum Zeitpunkt des Anrufs schon ein Jahr tot. Gampfer ahnt, dass sie eine Betrügerin an der Strippe hat, lässt sich aber auf ein Gespräch ein. Die vermeintliche Sigrid gibt vor, sie habe einen schweren Unfall gehabt und brauche schnell viel Geld.
So aus Spaß habe ich gesagt, naja, so 20.000 könntest du kriegen. Da sagt sie, ja du, die tät ich nehmen. Und dann habe ich gedacht, so, das ist es jetzt, ne? Das ist so eine.
Die Betrügerin sagt, ihr Steuerberater, der in Heusenstamm wohne, werde das Geld gleich persönlich bei Gampfer abholen. Gampfer sagt okay, schaltet aber heimlich die Polizei ein. Die passt den Geldabholer ab und nimmt ihn fest. Jennifer Mlotek ist Sprecherin der Polizei Südosthessen.
Wir konnten vorläufig einen 30-jährigen Mann aus Frankfurt festnehmen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben und es findet eine Gerichtsverhandlung statt.
Zumindest dem Geldabholer droht nun also eine Strafe. Die eigentlichen Drahtzieher zu erwischen sei aber schwer, sagt Mlotek, denn die säßen oft im Ausland. Dort gäbe es regelrechte Callcenter, die sich auf solche Betrugsanrufe spezialisiert hätten. Teilweise perfekt inszeniert mit Hintergrundgeräuschen, die einen Unfall vortäuschen. Ilse Gampfer ist nicht reingefallen und sie hat einen Tipp, bei welchem Satz man schon misstrauisch werden sollte.
Wenn sie sagen, rate mal, wer ich bin. Wir sind nicht in einer Ratesendung. Wenn ich am Telefon bin, sage ich meinen Namen und dann verlange ich das auch von dem, der auf der anderen Seite ist. Ne?
Und so kann die Falle gar nicht erst zuschnappen.
Tipps, damit man den Betrügern nicht in die Falle geht, von Tobias Lübben, der über einen Fall eines Enkeltricks berichtet hat. Prävention, Beratung und Hilfe, Überlebenshilfe und Repression, das sind die vier Säulen, mit denen die Frankfurter Drogenpolitik einst Geschichte geschrieben hat. Nicolas Buschlüter über den sogenannten Frankfurter Weg.
Frankfurt, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Bis zu 1000 Junkies bevölkern die Taunusanlage. Hunderte halten sich in und um den Hauptbahnhof auf. Es sterben in der Spitze bis zu 150 Menschen jährlich an den Folgen des Drogenkonsums. HIV und AIDS grassieren. Polizeieinsätze sorgen dafür, dass sich die Szene im Bahnhofsviertel hin und her bewegt, im Volksmund Junkie-Jogging genannt. Im Frankfurter Römer wächst aber die Erkenntnis, dass die Polizeieinsätze das Problem nicht lösen werden. Der ehemalige Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Meyer erinnert sich.
Wir hatten damals eine katastrophale Situation im öffentlichen Raum, in der Taunusanlage. Damals wurden die Drogen konsumiert in Kloschüsseln, in irgendwelchen Ecken im Bahnhofsviertel unter brutalsten hygienischen Bedingungen. Wir hatten wirklich unglaubliche Zahlen von Menschen, die unter elenden Bedingungen gestorben sind.
1988 startet die Stadt deshalb das erste Methadon-Programm. Ein Jahr später wird das Frankfurter Drogenreferat gegründet. Auch in diesem Jahr nimmt die sogenannte Montagsrunde, eines der wichtigsten Gremien des Frankfurter Weges, ihre Arbeit auf. Dabei treffen sich alle zwei Wochen Drogenhilfeeinrichtungen, die Polizei, Staatsanwaltschaften, Schulen, das Ordnungs- und das Sozialamt unter der Federführung des Gesundheitsdezernats, um die Drogenprobleme der Stadt zu diskutieren. Und um neue Ideen zu entwickeln. Hier entstehen viele Projekte, die später von anderen Städten übernommen werden. Beispielsweise der Spritzenaustausch, um Infektionen zu verhindern. Durch die Montagsrunde wird 1992 auch die offene Drogenszene in der Taunusanlage aufgelöst. Im gleichen Jahr eröffnet die Hilfseinrichtung Eastside, in der zwei Jahre später der erste Drogenkonsumraum Deutschlands eingerichtet wird. Später kommen noch drei weitere Druckräume hinzu, die von jährlich mehr als 4.500 Menschen genutzt werden. Die damalige Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth zieht 1999 ein Zwischenfazit.
Dieser Weg, den wir hier in Frankfurt jetzt seit 5 Jahren beschreiten, gibt uns allein damit schon recht, dass die Anzahl der Drogentoten jetzt im letzten Jahr bei 22 lagen, während wir vor 5 Jahren bei über 140 lagen.
Die Basis des Wegs besteht aus 4 Säulen: Prävention, Beratung und Hilfe, Überlebenshilfe und Repression. Nach und nach entstehen weitere Drogenhilfeeinrichtungen in Frankfurt. Von Übernachtungsplätzen über Substitutionsambulanzen und Arbeitstrainings bis hin zu Pflegeheimen. Seit 2002 werden auch die Drogentrends erforscht. Denn beim Frankfurter Weg geht es nicht nur um das Thema Heroin. Auch Crack, Kokain und Marihuana werden thematisiert. 2004 startet dann das offene Sozialarbeiterprojekt OSIP mit seiner Arbeit. Die OSIP Streetworker sind eine Schnittstelle zwischen Drogenhilfe und Polizei. Sie halten auf der Straße Kontakt zu den Drogenabhängigen und motivieren sie, die Einrichtungen der Frankfurter Drogenhilfe auch zu benutzen. Lange Zeit gilt der Frankfurter Weg als Erfolg. 2021 gibt die Stadt die Zahl der Drogentoten mit 40 an. Das sind zwar fast doppelt so viele wie zur Jahrtausendwende, aber noch immer rund 100 Verstorbene weniger als zu den Spitzenzeiten 5 Jahre zuvor.
Der Frankfurter Weg, wie die Stadt Frankfurt das Drogenproblem unter anderem im Bahnhofsviertel in den Griff bekommen hat. Nikolas Buschlüter hat uns die Einzelheiten erklärt. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch immer auf hessenschau.de.